Ja, Advent und Weihnachten hat ja viel mit Licht zu tun. Wir haben jetzt auch gerade ein Lied gesungen, Leben im Schatten, Sterben auf Raten. Das ist ja auch nicht besonders so eine freudige Geschichte. Und Gott lädt uns ein. Weihnachten ist, oder auch Advent ist da so ein Hinweis, dass Gott durch Jesus einlädt. Er ist als Licht in diese Welt gekommen und die Welt wird von Gott so gesehen, dass sie dunkel ist, dass das Licht kommen muss. Sie ist dunkel in Schuld und Sünde und sie ist dunkel auch in dieser Weise, dass Menschen ohne Christus keine Orientierung haben. Licht brauchen wir unbedingt, dass wir uns zurechtfinden, und wenn das Licht fehlt, dann tappen wir eben auch im Dunkeln. Und Jesus ist in beiden Fällen das Licht, nicht ein Licht, sondern das Licht. Er kann Menschen ja in ihrem Leben hell machen, indem er ihnen die Sünden vergibt, und er kann ihnen auch Orientierung geben, dass sie wissen, deshalb bin ich überhaupt da, deshalb soll ich hier auf dieser Erde leben, das ist der Sinn meines Lebens, und auch das Wissen, wohin geht es eigentlich. Ja, wenn Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, hat er diese beiden Dinge auch im Blick. Einmal soll es in deinem Leben selbst hell werden, du sollst Vergebung der Schuld bekommen, du sollst auch wissen, wo es hingeht. Das ist dann das Zweite. Heute werden wir um ein Ereignis, das im Markus-Evangelium steht, uns Gedanken machen, und zwar im Markus-Evangelium Kapitel 8, Vers 22 bis 33. Dabei geht es um das Licht für Blinde. Und mit Blinde sind eigentlich zwei Gruppen gemeint. Einmal geht es um einen wirklichen Blinden, den Jesus geheilt hat. Und dann geht es um die Blindheit, die auch bei den Jüngern von Jesus zu entdecken ist. Zuerst möchte ich, dass wir über den körperlichen Blinden nachdenken. Und da lese ich aus Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 26. Wer keine Bibel hat, aber gerne aus einer Bibel lesen möchte, kurz vor dem Ausgang rechts und links, wo doch die Liederbücher sind, das sind auch Bibeln, und da ist es auf der Seite 1043 zu finden. Also Markus 8, Vers 22 bis 26. Da heißt es: Und es geht hier um den Herrn Jesus, er kommt nach Bethsaida. Und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sähe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemanden im Dorf sagen. Nun, die Handlung ist eigentlich klar. Jesus heilt ihn, diesen Blinden. Man hat ihn ja zu ihm gebracht. Und bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus dem Mann zweimal die Hände auflegte. Das ist mir also schnell aufgefallen hier bei diesem Bibeltext. Zweimal musste also ihm die Hände aufgelegt werden und dann konnte er klar sehen. Warum ist das so? Der Herr, der Tote auferwecken kann, Tausende mit wenigen Broten und Fischen satt macht, der dem Meer befehlen kann, dass es ruhig ist. Wieso legt dieser Herr einem Blinden zweimal die Hände auf, um ihn dann wieder ganz sehend zu machen? Manche modernen Heiler haben auf dieses Beispiel von Jesus hingewiesen und gesagt, nun, wenn der Herr Jesus zweimal die Hand auflegen muss, um Gesundheit herbeizuführen, dann muss es bei uns auch nicht immer beim ersten Mal klappen. Aber hat Jesus wirklich zu wenig Kraft gehabt, auf einen Sitz den Mann zu heilen? Im Johannesevangelium berichtet der Herr Jesus über seine Kraft. Da steht in Kapitel 5, Vers 21, und da bezieht er das ganz klar auf Gott. Denn wie der Vater, also der himmlische Vater, die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also was der Sohn will und sei es sogar Tote auferwecken, das kann er tun. Er kann genauso handeln wie Gott, der Vater selbst. Also, dass der Herr Jesus vielleicht nicht genügend Kraft in dem Moment gehabt hätte, ist ausgeschlossen. Was er sagt, geschieht, und als er die Hände zum ersten Mal auflegte, wollte er, dass der Blinde noch nicht klar sieht. Es war seine Absicht. Sehen wir uns zuerst einmal die Begebenheit genauer an. Als die Menschen nun diesen Mann zu Jesus brachten, da sollte der Herr ihn einfach anrühren. Er sollte ihn sicher betasten, damit er sieht und somit er wieder gesund wird. Das war so die Absicht derjenigen, die ihn gebracht haben. Und was macht der Herr? Er macht es nicht genauso, wie sie dachten, sondern er nimmt ihn zuerst einmal beiseite. Er kümmert sich um diesen einzelnen Menschen. Er nimmt sich Zeit und will ihn nicht gleich überfordern. Er geht mit ihm von der Menschenmenge weg. Und was tat er dann? Nun, er teilt sich ihm in einer Weise mit, die dieser Mann sicherlich nicht vergisst. Jesus spuckt ihm in die Augen. Und dann legt er aber sofort die Hände darauf. Kann man vorstellen, dass dieser Mann zuerst einmal schockiert ist, als er merkt, was geschieht. Aber dann, als er die Hände von Jesus spürt, merkt er, dass das Anspucken keine Verachtung war, sondern einfach eine Mitteilung von dem Herrn. Da empfängt der ehemals Blinde, was es heißt, ja, Licht und Dunkel zu unterscheiden. Er merkt, also als er dann gleich die Hände von dem Herrn Jesus spürt und er dann auch wieder die Hände wegnimmt, ja, ich sehe schon etwas. Der Herr Jesus hat sich mir mitgeteilt. Und zwar in einer guten Art und Weise. Aber er sah noch nicht scharf. Der Weg, den der Herr Jesus hier mit diesem Blinden geht, ist kein übereilter Weg. Es sieht so aus, dass der Herr Jesus mit diesem Mann weiter reden will, weiter Kontakt haben möchte. Er will weiter mit ihm Zeit verbringen. Und der Blinde, der jetzt schon etwas sehen konnte, sollte auch weiter dann bei ihm stehen. Denn er war ja noch nicht ganz sehend geworden. Der Herr Jesus, ihm geht es eben nicht einfach nur um die Heilung des Blinden, sondern um die Beziehung zu diesem Mann. Gott sucht eben nicht einfach nur Gesundheit bei dem Menschen, sondern er sucht unser Herz. Der liebende Schöpfer sucht das Herz seines Geschöpfs. Deshalb, ja, hat der Herr Jesus auch gesagt, das größte Gebot, was man eigentlich uns Menschen gibt, ist, dass wir Gott über alle Dinge lieb haben sollen und den Nächsten wie sich selbst. Der Herr Jesus kümmert sich weiter um diesen Mann. Und der Mann merkt genau, auch wenn er jetzt erstmal hell und dunkel oder auch so die Umrisse etwas mehr sehen kann, das Weitere wird von diesem Mann ausgehen. Wenn er mir noch einmal die Hände auflegt, weiß ich ganz genau, es ist der Herr, der mir dies schenkt. Der langsam zum Sehen kommende Mann soll erfahren, der Herr Jesus ist es, der mir alles, was mich hindert, auf meinem Weg zu gehen, wegnimmt. Die Heilungsgeschichte sollte sicherlich diesen Mann an den Herrn Jesus binden. Dieser Mann hat erfahren, dass der Herr ihn persönlich achtet, auf ihn eingeht, ihn nicht überfordert und ihm wirklich hilft. Diese Geschichte scheint aber auch noch etwas anderes aufzuzeigen, und das hat mit dem Nachfolgenden zu tun. Und es geht um die Jünger. Und da möchte ich diese Verse auch lesen, Markus Kapitel 8, Vers 27 bis 33. Da heißt es: Und Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworten: Für Johannes den Täufer, und andere für Elia, und andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seinen Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Der Jesus stellt jetzt seinen Jüngern 2 Fragen. Für wen halten mich die Leute? Ich möchte in Verbindung mit dem vorigen Abschnitt die Frage so umformulieren: Wie viel Licht haben die Leute, wenn sie über mich eine Aussage treffen? Was ist ihnen also bewusst? Sind sie blind oder haben sie so viel Licht wie der Blinde, der beim ersten Mal die Hand aufgelegt bekam? Nun, der Petrus oder vor allen Dingen auch die anderen Jünger, die haben da alles sowas zusammengetragen. Sie sagten: Ja, für einen Propheten, so Johannes der Täufer oder Elia, irgendeinen, den Gott geschickt hat, einen Gesandten. Nun, das können wir eher so vergleichen: Diese Menschen haben schon mitbekommen, mit Jesus ist was Besonderes, aber es ist so ähnlich wie das Hören. Sie haben noch nicht wirklich Jesus erkannt. Sie sind eigentlich noch da, wo es auch jetzt Menschen, die dem Islam angehören, die sagen auch: Jesus ist ja ein Prophet, sicherlich von Gott gekommen. Aber letztendlich haben sie wirklich da schon Jesus erkannt? Ich denke, dass diese Leute noch so ganz und gar im Dunkeln tappen. Sie haben zwar eine Ahnung, Jesus hat etwas mit Gott zu tun, ein Prophet, aber es ist noch nicht wirklich, dass sie die Augen geöffnet bekamen. Sie haben davon gehört, wie auch der Blinde ja noch gut hören konnte. Und er wusste auch, jetzt werde ich auch zu Jesus gebracht. Dann die Jünger, was sagen sie? Petrus spricht für die Jünger und bekennt frei heraus, du bist Christus. Wunderbar. Er hat es erkannt. Sieht er aber jetzt wirklich klar? Nun, wenn Petrus auf einmal über Jesus bestimmen will, wie in Vers 32, da ist es, Petrus nimmt Jesus beiseite. Ja, also jetzt ist er quasi fast der Chef und sagt jetzt, also lieber Jesus, das machst du wohl nicht, dass du dann nach Jerusalem gehst. Naja, also so ganz so klar scheint er nicht gesehen zu haben von Jesus. Denn je mehr man doch von Jesus erkennt, desto mehr erkennt man auch, dass er der Herr ist, der grundsätzlich bestimmen darf und soll und muss, dass er der Hirte ist, wo ich das Schaf bin, nicht den ich befehle, sondern der befiehlt. Ja, wie ist es überhaupt mit unserem Sehen? Wenn wir über Jesus Christus nachdenken, in welchem Stadium sind wir denn? Sind wir vielleicht noch so wie bei den Leuten? Naja, Jesus hat sicherlich was mit Gott zu tun. Oder sind wir in dem Stadium, wo Jesus die Hand schon aufgelegt hat und wir sehen klarer? Nun, wie war das nach Pfingsten, als der Heilige Geist kam und die Jünger anfingen, über Christus weiter zu lehren? Was sagt Paulus? Nach Pfingsten ist es ja geschehen. In 1. Korinther 13, Vers 9 bis 12 sagt er, wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, sagt der Apostel Paulus. Der Johannes schreibt in seinem Brief, im 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also das heißt, wir sind noch nicht dort. Wir sehen ihn noch nicht, wie er ist, wie er wirklich ist. Die Geschichte mit dem Blinden ist ein Beispiel auch für den Menschen, der gerettet wird. Und die Jünger, die das so mitbekommen haben, sollen auch etwas dabei lernen, wie schon so oft. Der Herr Jesus zeigt etwas, auch durch Wunder, durch materielle Dinge, um dann eine geistliche Wahrheit weiterzugeben. Als zum Beispiel der Herr Jesus 5000 Männer satt gemacht hat und viele Frauen und Kinder dazu, Markus 6, ab Vers 33, da sollten die Jünger etwas lernen. Als bei der nächsten Begebenheit der Herr Jesus sie auf dem Wasser besuchte, sie waren in Not und er kam, da hatte er ja wieder gehandelt und da heißt es in Markus 6, Vers 51 und 52, und es geht einmal um die Jünger, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Das bedeutet, der Herr Jesus machte Wunder nicht nur, damit der Einzelne was, ja, dass er jetzt zum Beispiel keinen hungrigen Bauch mehr hat oder dass er das Licht sieht, sondern er hat auch Wunder getan, damit die Jünger, die bei ihm waren, etwas lernen. Zweites Beispiel, als der Herr Jesus die 4000 Männer mit Angehörigen satt gemacht hat in Markus 8 und dann später über die Pharisäer gesprochen hatte, dann sagte er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Jünger dachten jetzt aber, das sagt der Herr Jesus, weil wir vergessen haben, Brot mitzunehmen. Und darauf spricht der Herr in Markus 8, Vers 17 und 18, versteht ihr noch nicht und begreift noch nicht? Habt ihr immer noch ein verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht? Der Herr Jesus klärt seine Jünger wieder auf. Es geht hier nicht ums Essen. Dafür braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es geht hier um die Lehre der Pharisäer. Es ist zu beobachten, wie schon gesagt, dass der Herr Jesus so manche Wunder auch getan hat, um seinen Jüngern etwas beizubringen. So auch hier bei diesem Blinden. An diesem Menschen zeigt der Herr Jesus, wie geistliches Blindsein zum Sehen wird. Der Blinde hier wird von Menschen zu Christus gebracht. So ist es oft auch heute. Die Jünger von Jesus erklären anderen Menschen das Evangelium. Sie wollen aber jetzt nicht, dass diese Menschen, denen sie das Evangelium erklären, dass sie jetzt, ja, von dem Lehrer, also jetzt von ihnen selbst, so große Dinge, dass man da so große Dinge erwartet oder dass man den Lehrer so in den Mittelpunkt stellt, sondern sie sollen eigentlich Wegweiser sein, Leute, die zu Jesus führen. Der Mensch ist nicht angekommen, wenn er bei uns in der Versammlung ist. Der Mensch ist nicht angekommen, wenn er gerne mit uns in Gemeinschaft kommt. Ja, wenn er uns schätzt, dann ist er noch nicht angekommen. Der Mensch ist dann angekommen, wenn er bei Jesus ist. Da ist der Blinde erst angekommen. Wir sehen hier auch dies, der Blinde lässt sich auch zu Christus bringen. Er ist innerlich einverstanden. Jesus möchte er kennenlernen, der aus seiner Not helfen kann. So auch heute. Liebe Jünger von Jesus, führt niemanden, der nicht will. Denkt, ja, wie es auch bei einem Vertreter ist, wenn jemand bei euch an der Tür klingelt und ihr wollt ihn nicht aufmachen, aber er will andauernd mit euch sprechen, aber ihr wollt ihn nicht reinlassen. Was geht in eurem Herzen davor? Doch keine Freundschaft? Wenn wir vielleicht aus Versehen die Tür aufgemacht haben und er hat sogar noch seinen Fuß dazwischen gestellt, dann wird es aber richtig ärgerlich in unserem Herzen. So auch dies. Wenn wir Menschen zu Jesus bringen wollen, achte darauf, möchte der sich überhaupt bringen lassen? Möchte der überhaupt geführt werden? Wir Menschen können dem anderen nicht helfen. Auch das muss der Jünger von Jesus wissen. Ja, wenn er bei uns ist, dann hat er zwar vielleicht ja eine Hilfe, dass er zu Jesus kommt, aber wir können nicht auf uns verlassen. Wir wissen aber, wo es Hilfe gibt. Und als der Blinde bei Jesus angekommen ist, dann braucht es die Menschen gar nicht. Dann sollte man dafür sorgen, dass der Herr Jesus selbst mit ihm ja allein ist, wollte ich mal so sagen. Dass dieser Blinde mit Jesus selbst spricht, dass er nicht sagt, bete du für mich, ja, glaube du für mich, sondern da muss er selbst anfangen zu glauben. Da muss er selbst sagen, ja, ich gebe jetzt mein Leben in deine Hand. Ja. Wir können nicht für ihn glauben oder beten. Das muss er selbst tun. Buße und Bekehrung ist sehr persönlich. Und die findet in einer persönlichen Beziehung mit Jesus statt. Sicherlich können da auch die Jünger in der Nähe sein, aber der Blinde muss sein Augenmerk auf Jesus richten und nicht auf den Jünger, dass er dann überlegt, ja, was kann ich denn machen, damit hier mein Freund, der ja ein Jünger von Jesus ist, zufrieden ist. Manche bekehren sich aus dem Grund, weil sie sagen, ich möchte meine Familienangehörige nicht belasten oder so. Und was wollen die? Ja, die sagen schon 20 Jahre lang, bekehr dich, okay, jetzt mache ich's halt. Ja? Dann macht er das aber für den Jünger und nicht, weil er die Not verspürt, die er selbst hat. Also, der Herr Jesus muss selbst und persönlich mit dem Blinden zusammen sein. Und der Blinde soll es auch wollen. Und der Herr legt die Hände auf und verhilft so, dem Blinden zu sehen. Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist dem neuen Christen eine Sehkraft, um geistliche Dinge zu verstehen. Der Mensch sieht in diesem Stadium noch nicht ganz klar. Und er braucht auch eine zweite Berührung von Jesus. Aber zwischen der ersten und der zweiten Berührung bleibt dieser bei dem Herrn Jesus. Ja? Die zweite Berührung werden wir im Himmel haben. Werden wir dort haben, wenn wir Jesus sehen. Und zwischen der ersten und der zweiten Berührung bleibt da bei dem Herrn Jesus. Lasst ja euch von ihm erklären, was jetzt diese schwierige Bibelstelle bedeutet. Oder bleibt auch bei denen, die auch diese erste Berührung von Jesus hatten. Und ja, unterhaltet euch untereinander und miteinander. Das kann ja sein, dass der eine schon etwas entdeckt hat, was der andere so noch nicht gesehen hat. Dass wir uns auch gegenseitig helfen. Petrus hat nicht klar gesehen. Und der Herr, der von seinen baldigen Leiden erzählte, da wollte er ihn abhalten. Christus hat ja die Frage gestellt, für wen haltet ihr mich? Die Antwort auf diese Frage und die Handlung danach zeigen, inwieweit wir geistliche Sehkraft haben. Ist Jesus nur ein menschlicher Prophet oder Lehrer, dann tappst du noch im Dunkeln. Ist Christus der Messias Gottes und du bestimmst über ihn, dann kannst du zwar schon etwas besser sehen, aber dein Augenlicht muss noch geschärft werden. Erst wenn du dich diesem Herrn ganz und bedingungslos und zwar auch in schweren Stunden anvertraut hast, ja, zeigst du, dass dein Sehvermögen gewachsen ist. Deshalb können wir auch zu ihm beten. Und zwar habe ich ein kleines Gedicht gelesen, hat mich sehr angesprochen. Da heißt es: Herr, gib mir Augen, die was taugen, rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn ich am hellen Tage das Licht nicht sehen kann. Amen.